Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Britta Bürger.
Schönen guten Morgen. Ein auffälliges Schwarz-Weiß-Foto ist gerade in Berlin plakatiert. Der schöne Charakterkopf von Christoph Eschenbach. Das Konzerthaus Berlin wirbt damit für ein musikalisches Fest zum 80. Geburtstag seines Chefdirigenten. In der kommenden Woche gibt Eschenbach aus diesem Anlass eine ganze Reihe von Konzerten mit musikalischen Weggefährten. Denn seinen 80. Geburtstag, den feiert er heute ohne Taktstock. Wir gratulieren herzlich und wiederholen ein Gespräch, das ich im vergangenen Oktober mit Christoph Eschenbach geführt habe.
Im Gespräch.
Es gibt Menschen, in deren Gegenwart wird man selbst ganz ruhig und konzentriert. So ist das, wenn man den Dirigenten Christoph Eschenbach im Konzert erlebt. Man lauscht in sich selbst hinein, ist von ihm aber auch geradezu magnetisiert. Ich bin gespannt, ob das in unserem heutigen Gespräch auch so sein wird. Herr Eschenbach, herzlich willkommen.
Hallo.
Wie wichtig ist Ihnen Stille?
Stille ist überhaupt ein wichtiges Moment im Leben. Es ist wichtig, um einen Raum zu haben, einen psychischen Raum nachzudenken, um sich selbst wiederzufinden, wenn man sich vielleicht irgendwo etwas verloren hat. Und es ist einfach eine Strategie der Konzentration, die man zu jeder Sache braucht.
Sie sind täglich stundenlang mit Musik beschäftigt. Wann erleben Sie denn bewusst Stille?
In der Musik gibt es ja auch große Momente der Stille. Mhm. Die sind vielleicht nicht sehr lang, aber sie sind ganz besonders wichtig und werfen ein Licht auf die zukünftige Musik und auf die davor gewesen ist als Nachdenken.
Und außerhalb der Musik? Wo finden Sie da Stille? Wo suchen Sie Stille?
Ja, ich suche sie. Ich suche sie erstmal in mir selbst und suche dann einen Ort, wo ich sie auch von außen ertragen kann.
Meist ist der Dirigent Christoph Eschenbach schwarz gekleidet, ein Hemd mit Stehkragen ist das oft. Heute ist es allerdings ein rosa Hemd, die Haltung meist sehr aufrecht. Und ich finde, das passt, dass Ihre Ausstrahlung häufig ja als irgendwie asiatisch anmutend beschrieben wird, auch als mönchisch. Können Sie mit diesem Begriff des Mönchs was anfangen?
Nein. Nein, auch das Asiatische ist eigentlich eine Adaption von einer japanischen Hemdenform. Und ich habe mir diese Jacke machen lassen, weil man muss sie irgendwie sich wohl darin fühlen als Dirigent in der Bewegung. Und ich fühle mich sehr wohl darin.
Also eine Berufsuniform oder wie?
Ja. Es ist immer passiert bei Frack, dass ich irgendwas vergessen habe. Entweder die Manschettenknöpfe oder Hemdknöpfe oder die Fliege oder. Und das ist ganz einfach. Und ich finde auch die Einfachheit sehr schön, sehr, sehr gut für die Musik, die dann aus einem heraus erklingt.
Wenn ich Sie dirigieren sehe, habe ich den Eindruck, Sie hören mit mehr als einem Sinn. Also mit mehr als den Ohren, im Grunde mit dem gesamten Körper. Wie erleben Sie das selbst?
Ja, natürlich. Ich meine, man lebt mit dem ganzen Körper und da man in der Musik lebt, die man macht, macht man sie auch ganz körperlich, abgesehen von jedweder geistigen und seelischen Konzeption. Aber der Körper spielt eine große Rolle. Er darf nicht angespannt sein, er darf nicht verspannt sein, er muss gelockert sein, aber dennoch gefokust und konzentriert.
Manchmal zuckt dann nur die Augenbraue, manchmal gerät der gesamte Körper mit großen Gesten in Bewegung. Ist das in jedem Moment intuitiv und anders oder wissen Ihre Musikerinnen nach den Proben, ja, jetzt gleich wird er wahrscheinlich in die Luft springen?
Nein, es ist schon genau eigentlich geplant, nicht jede Bewegung, aber die kommt aus dem musikalischen Duktus und wird durch den musikalischen Duktus durch diese Bewegung erklingt dann auch dem Zuhörer und dem Musiker klar. Vor allen Dingen dem Musiker sollte es klar werden, weil unbewusste Bewegungen oder ungeplante Bewegungen sind nicht gut.
Irritieren, oder?
Irritieren auch, ja.
Wie würden Sie denn Ihre Rolle als Dirigent beschreiben? Also worauf kommt es Ihnen besonders an in der Zusammenarbeit mit einzelnen Musikerinnen und Musikern, aber eben auch mit dem gesamten Gefüge eines Orchesters?
Ja, das ist ein
sehr. Beides, ne?
Beides. Und es ist eine sehr verzweigte Angelegenheit, denn der Dirigent, jedenfalls ich, stelle mich auf das Orchester ein, möchte natürlich von ihnen Musik erleben, die in der Partitur steht, möchte sie animieren, den Duktus dieser Musik zu erkennen, das Gefühl dieser Musik zu erkennen, den Gefühlsinhalt und aus ihnen diese Dinge herauszuholen und sie, die Musikerinnen und Musiker, mit der Musik zu identifizieren.
Mhm. Wir kennen Geschichten von Dirigenten aus früherer Zeit, die so als Zuchtmeister bezeichnet wurden, berüchtigt waren für autoritäres Auftreten. Haben Sie sowas eigentlich als junger Pianist auch noch erlebt?
Nein, eigentlich nicht. Gott sei Dank nicht. Nein, diese Generation war die Generation davor. Und es war ein Unding des Dirigierens und des Dirigententums. Sie können nicht als Zuchtmeister Musik machen. Sie können nicht als Zuchtmeister ein Orchester erziehen. Sie können es führen, sie können es leiten, sie können Vorschläge machen, die auf den musikalischen Grund der Musiker fallen und aus ihnen heraus die Musik erzeugen. Aber sie können nicht auf ihnen herumhauen.
Sie haben im Lauf Ihrer Karriere, Herr Eschenbach, weltweit die wichtigsten Orchester dirigiert. Sie waren Chefdirigent beim Tonhalle-Orchester Zürich, beim Houston Symphony Orchestra, beim NDR-Sinfonieorchester, dem Orchestre de Paris, dem Philadelphia Orchestra, dem National Symphony Orchestra in Washington. Und nun seit September beim Konzerthausorchester Berlin. Wie gehen Sie vor, wenn es darum geht, wie jetzt in Berlin ein neues Orchester kennenzulernen?
Ich habe kein Rezept, wie ich vorgehe. Ich gehe einfach vor und mache Musik mit ihnen und sehe, wie weit wir zusammenkommen in diesem Zusammenmusizieren. Das ist es ja. Und wir sind eigentlich schon sehr weit gekommen, muss ich sagen. Bin sehr glücklich, wie meine Intentionen auf das Orchester wirken und wie sie schon ganz schnell umgesetzt werden.
Manche waren ja überrascht, dass das Konzerthaus 2 Jahre vor seinem 200. Geburtstag jetzt einen fast 80-jährigen Dirigenten nach Berlin holt. Die meisten Musikerinnen und Musiker, die könnten ihre Enkel sein, haben sich aber mehrheitlich für Sie entschieden, sprechen von Aufbruchstimmung. Warum macht es Ihnen besondere Freude, mit jungen Menschen zu arbeiten?
Ich habe von meiner eigenen Erfahrung aus gesehen, dass die Erfahrung, die alte Menschen oder ältere Menschen mit sich bringen und weitergeben auf Junge, dass das sehr, sehr wichtig ist. Und deshalb bin ich so interessiert an jungen Musikern. Ich bin ja auch Dozent an der Kronberg-Akademie, die eine Eliteschule ist für junge Musiker. Und ich habe ein Jugendorchester in Schleswig-Holstein und mache unglaublich gerne Musik mit diesen jungen Leuten. Aber ich kenne eigentlich bei Musikern nicht das Wort jung oder alt. Es ist entweder Musik oder nicht so Musik. Hier ist es Musik.
Sie haben Lang Lang entdeckt, Julia Fischer, Simon Barto, um jetzt nur mal 3 Namen herauszunehmen. Spielt denn bei diesem Engagement für den Nachwuchs auch eine Rolle, dass junge MusikerInnen noch formbarer sind? Also noch nicht so festgefahren?
Ja, festgefahren sollte niemand sein. Das ist kein guter Zustand. Musik ist immer lebendig, Musik ist immer neu. Musik kann immer neu gesehen, gehört und erfunden werden. Und dafür sind wir da, das zu animieren. Und deshalb bin ich an jungen Musikern interessiert, aber nicht nur an jungen, sondern auch an älteren und somit an einem Gesamtorchester.
Sie haben Musik mal beschrieben als innere Vorgänge, die sich durch den Klang äußern. Ich frage mich, wie lässt sich das jetzt vermitteln an den Nachwuchs? Also nicht nur Noten vom Blatt zu spielen, sondern sich diesen inneren Vorgängen zu öffnen.
Ich glaube, wenn man dirigiert, man atmet sehr stark. Ich meine jetzt nicht lautmäßig stark, sondern gefühlsmäßig stark. Und dieser Atem bringt die ganze Emotion der Musik mit sich und drückt sie aus. Und dem schließen sich die Musikerinnen und Musiker an. Diesem Atemstrom der Gefühlswelt, das macht sehr, sehr viel aus, um die Musik zu animieren, zu reanimieren.
Es ist interessant, wie stark Sie das Gefühl betonen und ja, nicht den Verstand.
Der Verstand ist sowieso da. Ja. Ich meine, wir haben es ja nicht mit Dummen zu tun. Der Verstand ist eine Ebene und das Gefühl ist eine andere Ebene, die aber den Verstand inkludiert, sozusagen einschließt.
Sie haben ja selbst keine Kinder. Bleiben Sie durch den intensiven Kontakt mit den jungen Leuten auch dran an dem, was die junge Generation sonst so bewegt, jenseits der Musik?
Ach ja, glaube ich schon. Ich meine, ich habe auch ein iPhone. Ich mache auch Fotos mit dem iPhone. Ich interessiere mich für junge Leute, die im Elektroroller durch die Straßen preschen und versuchen, nicht angerempelt zu werden. Aber ich bin offen dafür. Es hat keinen Sinn, sich zu verschließen. Ist doch unsinnig.
Ja, Sie haben auch eine Facebook-Seite.
Auch da, ja.
Sie selbst haben ja angefangen als Pianist, aber eben auch schnell das Dirigieren lernen wollen. Warum denn?
Ja, das Klavier war mir immer, obwohl ich es liebte, natürlich als Instrument und darauf zuerst Musik machte und Musik ausdrückte. Das Klavier war mir immer zu klein eigentlich nicht. Auch als Klang, das habe ich als Kind schon 10-Jähriger, 11-Jähriger ja schon Orgelunterricht gehabt und Orgel gespielt. Aber ein zweiter Punkt war später, dass ich mich in frühen Klavierabenden oder so allein fühlte auf der Bühne. Ich fühlte mich allein. Ich wollte mich ausdrücken mit anderen. Und die Kammermusik war natürlich sehr schön und ich habe sie auch gemacht. Aber das Orchester kam mir da plötzlich wirklich als neue Welt vor, mich mit anderen auszudrücken. Und so ist es immer noch.
Dann hören wir doch ein Stück, das Sie gemeinsam mit dem Pianisten Simon Bartow spielen, den Sie begleiten, seit er 25 ist, heute 30 Jahre später immer noch. Die Zugabe auf einem Robert-Schumann-Album mit dem NDR-Sinfonieorchester aus dem Schumann-Jubiläumsjahr 2010, die Etüde Opus 56 Nummer 5. Das war Christoph Eschenbach, mein heutiger Gast im Deutschlandfunk Kultur. Hier hat er zusammen mit dem Pianisten Simon Bartow gespielt. Robert Schumanns Etüde Opus 56 Nummer 5. Herr Eschenbach, wir haben eben so viel über Gefühle schon gesprochen. Und was für Gefühle ging es hier gerade?
Ja, an sich heißen diese Stücke Kanons en forme d'étude. Hat er auch Französisch sogar gesagt, für Pedalflügel. Das war ein Instrument, was es damals gab, eine Art von Hausorgel, das nicht mehr weiter gebaut wurde. Aber für dieses Instrument hat Schumann eben diese Stücke geschrieben, die nachher von Debussy, der ein großer Schumann-Verehrer war, bearbeitet wurde für zwei Klaviere. Und das haben wir gespielt.
Ich würde Sie gerne persönlicher befragen jetzt. Sie sind Jahrgang 1940, geboren in Breslau, mit der tragischen Wendung, dass Ihre Mutter bei Ihrer Geburt gestorben ist. Ein familiäres Trauma, das Sie wahrscheinlich am meisten getroffen hat. Was für ein imaginäres Bild Ihrer Mutter haben Sie?
Ich habe ein starkes imaginäres Bild, weil, wie auch immer, diese Mutter immer dabei ist bei mir. Sie ist bei jedem Musikmachen dabei. Ich habe den Eindruck, dass sie mir die Gefühlswelt öffnet. dass sie mich bei jedem Musikstück, was ich spiele oder spielen lasse oder mit einem Orchester spiele, mich weiter beatmet sozusagen. Interessantes und sehr intensives Gefühl, was eigentlich gerade durch diese Schicksalswende potenziert ist sogar.
Kommt das daher, dass die Mutter auch Musikerin war?
Wahrscheinlich auch. Ich meine, unbewusst spielt das wahrscheinlich eine Rolle.
Pianistin war sie, ihr Vater, Heribert Ringmann, war Musikwissenschaftler und Chorleiter, als Nazi-Gegner verfolgt. Wie lange konnte er denn in seinem Beruf arbeiten?
Ja, er wurde von der Universität in Breslau, wo er an einem großen musikwissenschaftlichen Werk arbeitete, der Neuherausgabe des Glogauer Liederbuches, wurde er verbannt in eine winzige Universität in Schlesien und konnte sehr, sehr schwer seine Funktion als Chorleiter des gesamtschlesischen Chorvereins Spitzerscher Gesangverein nannte er sich, weiterführen und dann musste er auch das aufgeben.
Sie waren 4 Jahre alt, als auch er gestorben ist. Unter welchen Umständen war das?
Er war auf der Liste als Nazi-Gegner, auf der Liste eines Strafbataillons. Und man zog ihn am Ende des Krieges, ganz am Ende des Krieges, nochmal ein in eine definitiv den Tod herbeiführende Bataillon. Und da ließ er sein Leben, leider Gottes.
Das heißt, mit 4 Jahren waren Sie vollweise in der Obhut Ihrer Großmutter, die nicht nur die Tochter, sondern davor auch schon ihren Sohn verloren hatte. Also wirklich dramatische Zeiten, die dann auch noch in der Flucht vor den anrückenden Russen aus Breslau mündeten, also der Flucht aus Breslau. Welche Erinnerungen haben Sie an diesen sehr, sehr kalten Winter 1945?
Ja, unglaublich viele Erinnerungen und traumatische eigentlich auch. Ich weiß, wie es ist, wenn man Flüchtling ist. Deshalb kann ich diese Situation, die heute das Flüchtlingsdasein sehr oft spiegelt, in den Nachrichten und was man auch immer verfolgt, kann ich sehr gut nachvollziehen und nacherleben. Natürlich war die Flucht verbunden mit Hunger, mit Obdachlosigkeit, mit dem kältesten Winter des Jahrhunderts, wie man hinterher festgestellt hatte, und Frieren und Schrecken. Das waren Eindrücke, die noch bis jetzt weiter wirken. Ich habe sie nicht vergessen, kann sie nicht vergessen. Die sind deshalb wichtig geworden für mein Leben in der Umsetzung dieser Welt in eine bessere Welt.
Die Flucht ging in Richtung Mecklenburg-Vorpommern. Sie landeten in einem Flüchtlingslager in einer alten Scheune, in der Typhus grassierte. 60 Insassen gestorben sind, auch die Großmutter, auch der behandelnde Arzt. Wie haben Sie das überlebt?
Ich überlebte als nicht Einziger, sondern als Dritteinziger von den ganzen Lagerinsassen, die starben, überlebte ich. Und meine zweite Mutter, eine Cousine meiner richtigen Mutter, hat mich gefunden dort auf eine Postkarte, die meine Großmutter noch geschrieben hatte an sie, weil sie in Mecklenburg lebte, die aber viel zu spät angekommen ist. Insofern fing mit dem Moment, als ich gefunden wurde und aus dem Lager unter großen Schwierigkeiten, weil es unter Quarantäne stand, herausgeholt wurde, fing damit ein neues Leben an.
Wurden Sie richtig adoptiert?
Ich wurde dann später erst adoptiert, weil meine Mutter und mein Vater es wollten, dass ich erst adoptiert wurde, wenn ich einen Erwachsenen Recht hatte oder ein quasi Erwachsenenrecht hatte, auch zuzusagen, adoptiert zu werden.
Das war sehr klug. Ja. Auch diese zweite Mutter war Musikerin, die Pianistin und Sängerin Walidore Eschenbach. Den Namen haben Sie also von ihr?
Den Namen habe ich angenommen, als ich auf die Schule kam, mit dem anderen Namen und den neuen Eltern immer schwierig war, Erklärungen abzugeben. Warum heißt du so und warum nicht anders und so und so und so. Und das wollten meine Eltern umgehen und haben mir vorgeschlagen, dass sie ihren Namen annehmen. Und das habe ich zuerst getan, vor der Adoption.
Wir bleiben noch in der Kindheit des Dirigenten Christoph Eschenbach, traumatisiert vom Verlust der Eltern und der Flucht aus Breslau. Darüber haben wir schon gesprochen. Da hatten Sie sich vollkommen in sich zurückgezogen, Herr Eschenbach. Ganz konkret, Sie haben nicht mehr gesprochen. Haben Sie daran auch selbst Erinnerungen oder hat Ihnen Ihre Adoptivmutter, Ihre Adoptiveltern, haben die das später erzählt?
Nein, nein, da habe ich ganz genau Erinnerungen. Ich wurde etwas gefragt und habe nicht geantwortet. Ich konnte nicht. Ich war zu. Ich war auch sehr krank. Ich hatte überall Ausschlag am Körper. Ich hatte anfänglichen Typhus auch, der geheilt worden konnte. Und habe dann in meinem Bettchen gelegen und im Nebenzimmer, aber mit der Tür offen gehalten, hat meine zweite Mutter jeden Abend Klavier gespielt. Mindestens 2-3 Stunden. Und da habe ich zum ersten Mal Bach bis Rachmaninow gehört. Hm. Beethoven, Chopin, Schubert. Da gingen meine Ohren erst mal auf. Und dann kam irgendwann die Sprache wieder. Die Musik hatte die Kraft, mich wieder zu öffnen. Und als meine zweite Mutter mich fragte, ob ich denn auch, als sie sah, dass ich so irgendwie so hellwach noch war nachts, auch spielen wollte, da habe ich Ja gesagt. Das war mein erstes Wort wieder. Und mit diesem Wort ist der Bann wieder gebrochen worden und ich konnte mich ausdrücken. Das heißt, ich war zu und suchte nach einem Ventil. Und dieses Ventil war die Musik.
Das war ja auch unheimlich klug von Ihrer Mutter. Also heute würde man sagen, in so einer Situation geht man sofort zur Psychologin. Diese Frau muss sehr geduldig gewesen sein und Ihnen ja auch einen großen Schutzraum gegeben haben.
Ja, natürlich. Ich meine, sie war sehr klug. Und sie merkte, dass die Musik etwas in mir bewirkte.
Ja.
Sie bewirkte eben, dass ich anfing, gefühlsmäßig zu atmen. Und dann eben zu sprechen wieder.
Das klingt so pathetisch, wenn man sagt, die Musik hat Ihnen das Leben gerettet. Aber ich glaube, in Ihrem Fall war das wirklich so.
Ja, es war wirklich so, weil ich wäre wahrscheinlich, weiß nicht was, stumm geblieben, krank geblieben, gestorben oder was weiß ich. Heute bin ich 80.
Und haben Sie denn tatsächlich schnell angefangen mit dem Klavierspielen?
Ja. Als ich wieder wirklich gesund wurde und laufen wieder konnte und mich bewegen konnte, dann habe ich angefangen zu spielen und das war so schön. Das hat mich so erfüllt, auch Fingerübungen haben mich erfüllt.
Mhm. Naja, das war Leben wieder.
Ja, ja.
Gespielt haben Sie auch auf einem Instrument, auf dem schon Ihre Großmutter gespielt hatte. Gibt es das noch?
Das gibt es noch, ja. Ein Bechstein von 1893, den ich noch habe.
Ein Instrument ist ja auch ein Partner, ne? Immer da.
Ja. Nur gerade dieses Instrument, das hat 2 Riesenkriege durchlebt, nicht? 2 Weltkriege.
Es gibt also auch ein Kapitel, das man dann mit schöner Kindheit überschreiben kann, ne?
Ja, die begann dann.
Wann sind Sie weggegangen aus Ostdeutschland?
1948.
Warum?
Weil der Mann meiner Mutter lebte schon in Schleswig-Holstein. Mhm. Und meine Mutter war sehr mutig und hat ihn oft besucht und 5-mal auch mit mir schwarz über die Ostgrenze gegangen. Mhm. Des Nachts, also auf die abenteuerlichste Weise.
Mhm. Wann waren Sie denn eigentlich zum ersten Mal in einem großen Konzert? Gibt es da sowas wie ein Erweckungserlebnis?
Damals, diese kleine Familie lebte dann in Neustadt in Holstein, was nahe an Lübeck war. Und dort erlebte ich meine ersten Konzerte, Klavierabende mit Giese King und Kempf und Kammerorchester und auch große Orchester, zum Beispiel Furtwängler. Aber das Erlebnis Furtwängler Berliner Philharmoniker war eigentlich in Kiel das erste große symphonische Erlebnis für mich, ein Beethovenabend mit der 4. Symphonie, der großen Fuge und der 5. Symphonie. Furtwängler dirigierte und hat einen unglaublichen Eindruck auf mich als Kind gemacht. Und wir saßen sehr weit vorne, wo ich den Dirigenten wirklich von nahem sehen konnte. Hm. Der hatte sehr merkwürdige Bewegungen, aber sehr magische. Ne? Und diese Orchestermusik, sie spielten wie die Teufel und wie die Engel. Und wie ein Mensch den anderen Menschen Musik geben konnte und sie beflügeln konnte und sie animieren konnte, das hat mich so beeindruckt. Und deshalb ist das noch immer ein ganz großes Vorbild von mir. Nicht die Interpretation von Furtwängler so sehr, aber die Art, wie ein Dirigent mit Musikern umgeht. Ist denn
aus diesem Erlebnis tatsächlich der Wunsch entstanden, genau, selbst zu dirigieren? Ja?
Genau. Und meine Mutter sagte, ich nenne sie jetzt meine Mutter, sagte, weißt du, wenn du das willst, Klavier genügt dann nicht. Dann musst du ein Orchesterinstrument spielen. Und kriegte nach 3 Wochen eine Geige und Geigenunterricht. Mein Vater, der zweite Vater, war auch Amateurgeiger. Ich bekam meinen ersten Unterricht bei ihm und dann eben weiterhin habe ich 12 Jahre Geige studiert, was mich sehr froh macht heute, weil ich weiß einfach ziemlich oder sehr genau, wie ein Streichinstrument und ein Streichorchesterkörper wirkt und was man aus ihm für Farben zaubern kann.
Wie viel hat eigentlich Ihre Adoptivmutter, Ihre Adoptiveltern, wie viel haben die noch von Ihrer Karriere miterleben können?
Ach doch, schon einen ganzen Teil, weil ich fing ja schon ziemlich früh an, also Klavierabende zu geben, so mit 18, 19, 17, 18, 19 und von der Dirigierkarriere allerdings weniger, weil sie starben dann auch. Das hat sie sehr glücklich gemacht, glaube ich.
Wichtige Mentoren in Ihrer Karriere, Sie haben schon genannt, waren George Sell und Herbert von Karajan. Lässt sich das auf den Punkt bringen, was Sie von den beiden gelernt haben?
Auf den Punkt vielleicht nicht, aber sowas Ähnliches. Also Sell war für mich der große Meister, was Arno Kur später in seinem Buch von der Klangrede gesprochen hat. Er war sehr der große Meister der Diktion, der Phrasierung, des Erzählens von Musik und eben des Sprechens von Musik. Während Karajan das auch war, aber mehr der Meister des Klanges und der Farben. Er war wirklich wie ein Maler, wie der andere war ein Zeichner.
Mhm, feiner Unterschied.
Ja.
Die legendären Abbey Studios in London. Wie kam das denn dazu, dass Sie sich mal mit Ihrem Freund Justus Franz und dem Hobbypianisten und Politprofi Helmut Schmidt getroffen haben in den Studios?
Justus Franz kannte Helmut Schmidt und wusste auch, dass er Klavier spielt. Und dann hatte er die Idee, ob wir nicht dieses 3-Klavier-Konzert von Mozart mit ihm aufnehmen und spielen. Das ist eine kühne Idee natürlich. Mhm. Also Schmidt war damals schon Bundeskanzler, hatte andere Sachen im Kopf, als Klavier zu spielen. Aber wir haben ihn besucht und ich habe dabei gemerkt, dass er ein Musikliebhaber par excellence war und eben auch Klavier spielte. Dann sagte ich, lass uns was zusammenspielen. Und ich habe ein bisschen was gespielt und er hat dann auch ein bisschen was gespielt. Auf dem Klavier standen Noten von Bach und von Gershwin, die Prälude von Gershwin. Ich dachte, das ist eine merkwürdige Mischung. Und wir haben dann darüber gesprochen und er sagte, das sind meine Lieblingskomponisten. Schon erstaunlich merkwürdig.
Helmut Schmidt war dann bei dieser Mozart-Aufnahme schwer beeindruckt davon, mit welcher Geschwindigkeit Sie vom Klavier aus das London Symphony Orchestra geleitet haben. Er hatte wohl selbst Mühe, da mitzuhalten. Wie war denn die Aufnahme am Ende?
War sehr gut. Er hat dann mitgehalten, wirklich. Natürlich, wir brauchten mehrere Anfänge und mehrere Sachen, um reinzukommen und um auch ihm die Angst zu nehmen. Der hatte wirklich Angst, der Bundeskanzler, vor dem 60-Mann starken Orchester oder 50-Mann starken Orchester, den Mikrofonen, den Aufnahmeleuten und dem letzten Endes auch dem weltberühmten Abbey Road Studio der Beatles.
Christoph Eschenbach, Justus Franz und der ehemalige Bundeskanzler Helmut Schmidt beim Rondo aus Mozarts Klavierkonzert Köchelverzeichnis 242, einem Spiel mit dem London Symphony Orchestra. Was ist Ihnen da gerade am meisten aufgefallen?
Ich mag das gern, muss ich sagen.
Christoph Eschenbach, der Chefdirigent des Konzerthauses Berlin, feiert heute seinen 80. Geburtstag, Anlass für die Wiederholung unseres Gesprächs vom vergangenen Oktober. Und darum geht es auch um Eschenbachs wachsendes Interesse an der Musik von Dmitri Schostakowitsch. Gerade jetzt mit diesem Orchester.
Erstens mal wurde ich sehr animiert von der Idee, dass dieses Orchester sehr verbunden ist mit den Symphonien durch Kurt Sanderling, der ein ganz großer Meister, nicht nur für Schostakowitsch, sondern ein ganz großer Dirigent war. So habe ich beschlossen, eben à la longue auch Schostakowitsch ein Hauptkomponist meiner Zeit hier zu deklarieren.
Und warum ist die Zeit jetzt auch für Sie persönlich reif für diesen Komponisten?
Sie haben es genau getroffen, wie Sie es sagen. Es hat lange gedauert, bis ich reif wurde für Schostakowitsch. Und das ist jetzt doch schon eigentlich 20 Jahre her. Aber ich habe dennoch nicht so viel Symphonien dirigiert von ihm.
Erstmal haben Sie ja einen Dreijahresvertrag unterschrieben. Das ist nicht sehr lange, zumal ja viele andere Klangkörper in Berlin gerade neue Chefs bekommen haben. Die Chor- und Orchesterszene stellt sich insgesamt wirklich neu auf. Worin sehen Sie da für sich jetzt die größte Herausforderung?
Es ist eine große Herausforderung, aber eine große Inspiration, mit so vielen namhaften Kollegen in einer Stadt wirksam zu sein und eine Stadt in Musik zu verwandeln.
In der großen Festwoche nach Ihrem 80. Geburtstag, Herr Eschenbach, haben Sie eine ganze Reihe musikalischer Weggefährten eingeladen, darunter auch den Pianisten Simon Bartow, den Sie sehr gefördert haben. Er kommt für einen Bachabend und das zweite Klavierkonzert von Johannes Brahms. Ein Ausschnitt aus Johannes Brahms zweitem Klavierkonzert mit dem Solisten Simon Bartow und dem DSO, dirigiert von Christoph Eschenbach. Warum ist das denn eines Ihrer Schlüsselwerke? Was verbindet Sie mit Brahms?
Eigentlich gehört das nicht in die Serie Schlüsselwerk. Aber einen Tag nach dem Brahms-Konzert mit Bartow haben wir einen Abend Schlüsselwerke zusammen. Und zwar über das wohltemperierte Klavier von Bach. Und Bach ist ein Schlüsselkomponist für mich. Und natürlich das wohltemperierte Klavier als größtes Klavierwerk Bachs innerhalb dieses Schlüsselkomponisten, das Schlüsselwerk. Und darüber sprechen wir. Bartow spielt es, hat es auch aufgenommen. Und wir sprechen zusammen darüber.
In diesem Sommer sind Sie ja für Ihre intensive Nachwuchsförderung auch zum Ehrenprofessor des Landes Schleswig-Holstein ernannt worden, eben insbesondere wegen Ihres Engagements rund um das Schleswig-Holstein-Musikfestival. Und da haben Sie 2015 ein Konzert den Opfern der damaligen Flüchtlingswelle gewidmet, Verdis Messa da Requiem, mit einer langen Stille nach dem Schlusstakt. Das war wahrscheinlich auch, Sie haben das vorhin schon so angedeutet, vor dem Hintergrund Ihrer eigenen Fluchtgeschichte bestimmt sehr bewegend.
Ja, natürlich. Ich meine, die ganze Situation der Welt im Augenblick ist eine sehr tragische eigentlich, wo Menschen vertrieben werden aus Ländern, die besetzt werden, genauso wie vor 70 Jahren, 80 Jahren. Und ich finde, wir sollten große Empathie haben mit diesen Menschen und auch diese Situationen immer wieder nachvollziehen, sie nachlesen und auch nachrecherchieren, was da geschieht. Und da geschieht Furchtbares.
Wie politisch kann Musik sein?
In diesem Sinne kann Musik sehr politisch sein. Sie sollte nicht politisch agitatorisch sein, aber sie kann kommentieren, aufregen, aufwühlen und eine sehr willkommene Begleiterscheinung zur Empathie sein.
Dann spielt wahrscheinlich auch das, was die Komponisten in ihrer jeweiligen Zeit politisch erlebt haben, für sie auch eine besonders wichtige Rolle.
Ja, natürlich, natürlich auch. Zum Beispiel, wir haben vor, ein Werk von Sofia Gubaj-Dulina zu machen. Es ist ein Oratorium von ihr selbst aus der Bibeltexte. Das heißt Liebe und Hass. Ein provokativer Titel, der aber sehr, sehr richtig ist in Bezug zu der Zeit, in der wir leben, wo Hass verworfen werden muss und Liebe gefördert und in die Arme genommen werden muss.
Das ist interessant, Sie bewegen die Finger beim Sprechen auf unserem Tisch hier, als würden Sie die Tasten des Klaviers berühren. 2021 wird das Konzerthaus Berlin 200 Jahre alt. Sie werden das Jubiläum also maßgeblich mitgestalten. Steht dann das Programm schon?
Ja, die Schlüsselwerke des Jubiläums, die stehen schon ziemlich. Und darüber möchte ich nicht Auskunft geben. Jetzt, da können wir eine neue Sendung drüber machen, wenn es...
Wir laden Sie wieder ein. Ich habe ein Video gesehen, in dem der Dirigent Christoph Eschenbach gefragt wird, welches Tier er gerne wäre. Tiger oder Ameise, haben Sie da etwas verschmitzt gesagt. Kleiner Unterschied, oder?
Kleiner, ja.
Spüren Sie denn von beiden Tieren was in sich?
Nein, ich bewundere beide Tiere. Den Tiger bewundere ich wegen seiner Kraft, wegen seiner Schönheit, wegen seines Mutes, wegen vieler Dinge, wegen seiner Bewegungen. Eine wunderbare Bewegung, die so ein Riesentier so sanft ausführen kann. Und die Ameise bewundere ich wegen ihrer Politik.
Ja.
Der Staat der Ameise ist einer der exklusivsten, die es gibt. Und auch die Art, miteinander zu leben.
Wie leben die denn zusammen?
Die Ameisen? Mhm. Ja, indem sie eben sich A, beschützen, B, unterstützen und sich nie richtig in die Quere kommen. Man denkt immer, so ein Ameisenhaufen wäre ein Haufen. Nein, es ist es nicht. Es ist ein richtiger Staat.
Das Orchester als Ameisenhaufen, stelle ich mir vor. Christoph Eschenbach, willkommen in Berlin und herzlichen Dank für den Besuch hier bei uns im Studio.
Ich danke Ihnen. Es war sehr schön, mit Ihnen zu sprechen.
Am heutigen 80. Geburtstag von Christoph Eschenbach war das die Wiederholung unseres Gesprächs vom vergangenen Oktober. Das Konzerthaus Berlin lädt ab kommenden Dienstag eine ganze Woche lang zu Festkonzerten mit Christoph Eschenbach und musikalischen Weggefährten. Vom 25. Februar bis zum 2. März.